Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders, einen ausgewiesenen Experten im Bereich der künstlichen Intelligenz begrüßen zu dürfen. Ich glaube, kein Thema, was im Moment häufiger besprochen wird als das. Er leitet den Lehrstuhl für künstliche Intelligenz an der Fachhochschule und hat sich darauf spezialisiert, die Potenziale von KI in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen zu erforschen. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit FH-Professor Dr. Ulrich Bodenhofer. Herzlich willkommen, Herr Professor Bodenhofer. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch und danke Ihnen für die Zeit.
Sehr gerne.
Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube sogar roundabout 20 Jahre habe ich.
25 Jahre professionell, 30 Jahre seit dem Studium, ja.
Oh, okay, stark. Dann sind Sie wirklich ein profunder Kenner. Und jetzt wollen wir starten damit. Erklären Sie mir doch mal als Laie oder erklären Sie es mir, als wäre ich 3 Jahre alt. Was ist denn künstliche Intelligenz eigentlich?
Ja, das ist leider gar nicht so einfach. Die öffentliche Wahrnehmung ist ja, das ist eine Technologie oder manche Leute glauben sogar, das ist ein System oder ein Kästchen. Ja. Das ist allerdings nicht so. Das ist wesentlich komplexer. Es ist ein ganzes Bündel von verschiedenen Forschungsrichtungen und Technologien. Das Thema ist ja relativ alt. Die ersten Anfänge waren so vor ungefähr 100 Jahren und der Begriff künstliche Intelligenz kommt aus den 1950er Jahren. Und seither hat sich also in verschiedenen Linien, haben sich ganz unterschiedliche Technologien entwickelt. Da gibt es einerseits die symbolische KI, das mathematische Schließen, das logische Schließen automatisiert und gleichzeitig gibt es die jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung stärker wahrgenommenen Machine Learning Systeme, die aus Daten etwas lernen. Und seit etwa 12 bis 14 Jahren ist dieser Bereich Deep Learning ja der wesentliche Treiber dieses Hypes, den wir beobachten. Dieses Deep Learning basiert auf sogenannten künstlichen neuronalen Netzen, also Modellen, die sich das menschliche Gehirn als Vorbild nehmen und die Art und Weise, wie das menschliche Gehirn aus Daten etwas lernt und dadurch Wissen erzeugt und Möglichkeiten bietet, Vorhersagen zu machen, Texte zu generieren, was auch immer wir gerade beobachten.
Okay, ist umfangreich, war jetzt schon eher für einen Fünfjährigen als für einen Dreijährigen.
Ja, für einen Dreijährigen schwierig wahrscheinlich.
Okay, vielleicht finden Sie ein ganz klassisches Anwendungsgebiet, was jeder von uns in seinem täglichen Leben bewusst oder unbewusst hat, wo man sagt, da ist künstliche Intelligenz ein großer Treiber gewesen. Gibt es da ein Beispiel, was, sagen wir mal, es für jeden klar macht, hey, ohne künstliche Intelligenz würde es das nicht geben?
Natürlich die Sprachmodelle, natürlich ChatGPT, das kennt jeder, auch wenn es für die breite Masse sehr schwierig zu verstehen ist, was da technologisch dahinter steckt. Man gibt Text hinein und bekommt Text heraus, aber der Mechanismus dahinter ist sehr schwer zu durchschauen. Das ist wahrscheinlich auch nichts, was ich für einen 3- oder 5-Jährigen gut erklären könnte. Ich versuche es mit einem ganz banalen Beispiel. Ja. Wir alle haben Smartphones, wir alle haben Kameras auf den Smartphones und wenn wir von einer Personengruppe ein Bild machen, dann werden die Gesichter immer mit solchen Rechtecken, ich würde auf gut Österreichisch sagen, eingekastelt.
Kennt jeder, ja.
Das ist Gesichtserkennung. Also nicht im Sinne welche Person ist das, sondern da ist ein Gesicht. Ist jetzt unerheblich, ob das jetzt eine besonders tolle, sinnvolle oder nutzenbringende Entwicklung ist. Diese Gesichtserkennung ist ein ganz typisches KI-Anwendungsfeld. Da sind genau solche künstlichen neuronalen Netze mit dabei. Und im Wesentlichen haben die gelernt, aus vielen, vielen Beispielen die Muster zu identifizieren, sozusagen wo hell, wo dunkel, Augen, Stirn, Ohren und so weiter, welche bestimmten Korrelationen zwischen Bildpunkten erfüllt sein müssen, damit man das als Gesicht identifizieren kann oder eben nicht. Ja.
Und das heißt dann, ganz kurz Zwischenfrage, das heißt, diese Kästchen, die es da gibt, wie der Deutsche sagen würde, die erkennen dann, dass es ein Gesicht ist.
Das System dahinter erkennt das und markiert das Gesicht durch dieses Kästchen.
Okay, und was ist da der große Vorteil?
Das ist eine andere Frage.
Ja. Okay, gut.
Aber es gibt sehr viele sinnvolle Anwendungen, zum Beispiel in der Analyse von Straßenverkehr beispielsweise, um zu zählen, wie viele Fahrzeuge von einer Überwachungskamera aus gesehen, wie viele Fahrzeuge passieren einen bestimmten Punkt und in welcher Geschwindigkeit, um Staus zu erkennen oder auch auf öffentlichen Plätzen. Wo gibt es Hotspots, wo sind besonders viele Menschen? Das geht hin bis natürlich zur Erkennung möglicher terroristischer Aktivitäten.
Okay.
Davon halte ich jetzt nicht viel, weil das alles sehr seltene Ereignisse sind, auf denen man nicht sinnvoll trainieren kann. Aber für Überwachungskameras, für Alarmanlagen, für Gebäudeüberwachung, für Verkehrsflussanalyse, es gibt ganz viele sinnvolle Anwendungen. Am Handy hat es sich mir auch noch nicht wirklich erschlossen, okay, wofür diese Kästchen wirklich.
Da bin ich schon mal froh, dass Ihnen das auch noch nicht so sonderlich weitführend war.
Aber ich versuche Ihnen noch ein anderes Beispiel zu geben, wo der Nutzen für die Menschheit etwas klarer wird. Und zwar die Uni Stanford hat vor ein paar Jahren ein System zur Befundung von Hautveränderungen entwickelt. Das ist gar nicht einmal so eine Rocket Science, das ist mit der heutigen Technologie etwas, das meine Studierenden auch durchaus hinbekommen würden, wenn sie die Datenbasis auch dafür hätten. Und zwar ist es so, es gibt ja insgesamt, glaube ich, 757 verschiedene Klassen von Hautveränderungen, die für uns Laien alle wie Pickel oder Muttermale aussehen. Ja? Und von diesen 757 Klassen sind manche gutartige, manche bösartige Hautveränderungen. Und die Uni Stanford hat einen Datensatz genommen, der aus 290.000 Beispielen besteht, also 290.000 kleine quadratische Farbbilder von Hautveränderungen, gemeinsam mit der Information zu jeder Hautveränderung, wie ein menschlicher Experte oder eine menschliche Expertin das klassifizieren würde. Und dieses Schwarmwissen, das in diesem großen Datensatz, aus 290.000 Beispielen, das ist ja viel mehr als ein einzelner Mensch in seiner Karriere je sehen kann, haben die ein System trainiert, das eben diese Befundung von Hautveränderungen mit einer höheren Treffsicherheit als jeder Facharzt, jede Fachärztin machen kann. Und auch wieder analog zur Gesichtserkennung passiert das so, dass eben in diesen Bildern visuelle Muster identifiziert werden, die dann speziell für eine der bestimmten Klassen sprechen. Es ist so wie Handschrifterkennung, nur halt mit wesentlich komplexeren und wesentlich mehr Klassen als in der Handschrifterkennung.
Das ist ein super Beispiel, weil darauf kann ich die nächste Frage richten. Weil würde sich diese künstliche Intelligenz oder dieses Big Data, diese Sammlung an Daten, würde sich das verändern, würde sich das genauer machen, wenn es anstelle 290.000 2,9 Millionen wären? Hat man da irgendwie noch einen Effekt, wenn man immer mehr macht, oder ist das irgendwann einfach ausgereift?
Das ist eine sehr gute Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Es tut mir leid, ich Ihnen da immer wieder einen Strich durch die Rechnung mache.
Okay, dann lassen Sie mich doch ein bisschen Fragen stellen.
Ich denke schon, dass ich Sie beantworten kann. Generell gilt bei diesen maschinellen Lernverfahren, die aus Daten Wissen erzeugen oder Prognosemodelle oder Diagnosemodelle erzeugen, generell schon die Regel, dass mehr Daten zu einer Verbesserung führen. Allerdings gibt es auch Sättigungseffekte. Das ist genau das, was Sie angesprochen haben. Irgendwann kommt der Punkt, wo 5,8 Millionen keinen Mehrwert gegenüber 2,9 Millionen vielleicht bieten. Wo dieser Punkt aber ist, das kann man meistens nicht ganz genau sagen, das muss man studieren, das muss man ausprobieren. Das ist sehr oft bei diesen Methoden so, dass man eigentlich eine Qualitätsprognose, bevor man es gemacht hat, nicht treffen kann. Wie das jetzt bei Hautkrebs oder bei der Befundung von Hautveränderungen ist, kann ich nicht sagen. Es war wahrscheinlich kompliziert und schwierig genug für die Kolleginnen und Kollegen in Stanford, diese 290.000 Beispiele zusammenzutragen. Und es gibt auch eine natürliche Grenze, nämlich die Anzahl der Hautveränderungen, die man überhaupt je in der Menschheit fotografiert hat. Das heißt, es gibt einerseits ein technisches Limit, wo man so einen kleinen, unvermeidbaren Fehler nicht mehr verbessern kann, auch wenn man beliebig viele Daten hineingibt. Das ist die eine Sache. Und andererseits gibt es auch natürliche Limits. Neulich hat einmal, ich glaube, der Jan LeCun, der Chief AI Scientist von Facebook Meta, hat mal gesagt, ich bin mir nicht sicher wirklich, ob er das war, aber eine der großen Figuren in der Szene hat gesagt, wir haben nur dieses eine Internet. Ja. Das heißt, auch bei den Sprachmodellen erreichen wir langsam ein Plateau, und eine Verbesserung können wir bei den Sprachmodellen nur durch bessere Technologie erzielen, aber nicht mehr durch mehr Daten, weil irgendwann sozusagen die Gesamtdatenmenge, die uns zu trainieren solcher Systeme zur Verfügung steht, erschöpft ist. Ja. Davon abgesehen, dass das auch natürlich riesige Rechenkapazitäten sind, die das erfordern würde. Und ich selber bin schon sehr stark der Überzeugung, dass wir in der künstlichen Intelligenz mehr mit Technologie machen müssen und nicht nur über Größe. Ja. Die kürzliche Entwicklung mit DeepSeek, ich meine, es ist jetzt noch nicht ganz klar, welche Zahlen da wirklich stimmen und wie sich das wirklich vergleicht und was technisch dahinter steckt. Aber diese Entwicklung hat schon doch auch aufgezeigt, ja, dass nicht die reine Größe die Qualität ausmacht. Und ich bin auch der festen Überzeugung, und das sage ich auch immer wieder, das reine Lernen aus Daten, ohne dass die Explizierung sogenannten Weltwissens auch ihre Limits hat. Wir wissen, dass bei ChatGPT, das ist diese GPT-Modelle von OpenAI sind auf horrenden Datenmengen trainiert, mit denen schafften wir es wirklich, also teilweise sehr, sehr, sehr komplexe Aufgabenstellungen sehr gut zu beantworten. Teilweise passieren aber auch wieder ganz banale Fehler. Ja. Und ich glaube, dass durch eine Technologie, die auch explizites Wissen stärker in den Vordergrund rückt, das, was wir im Laufe unseres Lebens uns langsam aneignen über Schulbildung, über das, was wir lesen, das, was in der Wikipedia steht oder in Lexika steht, dass man eigentlich das besser verknüpfen sollte und nicht nur sozusagen musterbasierte Algorithmen auf riesige Datenmengen loslassen sollte in der Hoffnung, dass die möglichst alle Muster selbst organisiert lernen. Ich glaube, dass in der Technologie noch mehr Potenzial steckt als in der immer größer machen der Modelle. Ja.
Glaube ich auch und ich bin wirklich ein Laie. Bei mir kommt an, Sie haben vorhin das Beispiel mit dem Verkehr gebracht. Wir versuchen den Verkehr zu antizipieren, zu steuern auch. Ich stehe trotzdem im Stau. Ja, das heißt, ich glaube, um den Leuten, um den Menschen, um der Bevölkerung die Notwendigkeit und auch die Sinnhaftigkeit von dem Einsatz dieser Methoden klarzumachen, braucht man auch einen Effekt. Und zwar einen, den man direkt spürt und nicht indirekt. Und ich glaube, dass das die Basis ist, um dahin zu kommen. Die Anwendung ist dann immer noch mal die zweite Geschichte, aber ich glaube, da gibt es auch fantastische Ideen und Möglichkeiten und auch einen Raum dafür, der uns wirklich weiterhelfen wird. Wenn wir nur mal ganz kurz bei dem Medizinbeispiel bleiben, weil die ganze Welt hat ja plötzlich Angst, ich als Individuum, als Mensch werde eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Aber das Beispiel, was Sie nannten mit der Stanford-Studie, heißt ja aber auch, das kann ja nur funktionieren, wenn ein Arzt irgendwann kategorisiert hat, dieses Bild, diese Hautveränderung ist das oder ist das. Mhm. Das heißt, das muss vorgeschaltet sein und das ist auch zwingend notwendig, das vorzuschalten, weil sonst kann ich erheben, was ich will. Wenn ich nicht weiß, was es bedeutet, macht es gar keinen Sinn. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Man kann aus Daten nur etwas lernen mit dem sogenannten überwachten Lernen, das heißt, wo zu jeder Frage auch die richtige Antwort vorgegeben ist. Das bedingt das schon mal. Gleichzeitig, wenn man es einmal trainiert hat und das wirklich funktioniert, ist es auch immer noch so, dass auch dieses Stanford-System und auch ChatGPT und alle Systeme, die wir im Bereich KI bisher kennen, dass die auch Fehler machen. Ja? Das ist immer eine gewisse Restwahrscheinlichkeit eines Fehlers, abhängig von Domänen und Aufgabenstellung, bleibt immer. Und bei hochsensitiven Bereichen, weil wir gerade bei der Medizin sind, also dort, wo es um Leib und Leben oder um sehr viel Geld geht, ist es auch so, dass irgendjemand auch die Verantwortung dafür übernehmen muss. Und in der Medizin zumindest in Europa herrscht Konsens, dass all das, was man mit KI machen kann, und da kann man wirklich tolle Sachen machen, das mit der Befundung von Hautveränderungen ist ja nur die Spitze eines Eisberges. Ich bin selber davon überzeugt, dass auch in den klinischen Daten, die wir täglich in riesigen Mengen in den Krankenhäusern horten, dass da ein wahrer Datenschatz zur Verfügung steht, mit dem man auch noch sehr sinnvolles medizinisches Wissen generieren kann, weil die Medizin ist ja eine sehr empirische Wissenschaft, ist ja sehr auf Beobachtungen und auf Statistik angewiesen. Und ich habe selber eine Studie gemacht zum Thema Risiko nach einer Herzklappenoperation zu versterben und da haben wir gesehen, in den Daten, die man direkt aus einem Krankenhausinformationssystem einer größeren Klinik absaugt, kann man Modelle trainieren, die besser sind als alle akzeptierten Risikoscores in der Herzchirurgie.
Und ich glaube, das ist ja auch der Einsatzbereich, auf den wir alle hoffen.
Genau. Das sind aber alles Assistenzsysteme, damit ich den Bogen wieder spanne zum Menschen. Wir haben eben in Europa den Konsens dazu, dass in der Medizin die schwerwiegenden Entscheidungen immer von einem Menschen getroffen werden, der sein ganzes Wissen und seine Erfahrung in diese Entscheidung auch einmal hineinlegt.
Und auch deine Empathie, ne? An der einen oder anderen.
Das ist wieder ein Thema, dass man durch ein KI-System ohnehin nicht abdecken kann, nur scheinbare Empathie. ChatGPT ist auch höflich, aber das ist nicht aus einem Willen oder aus einer intrinsischen Motivation heraus, sondern weil es auf höflichen Text trainiert wurde.
Ich bin übrigens auch immer höflich, wenn ich ChatGPT nutze und fange immer an.
Es wird auch nichts nützen, zu ChatGPT unhöflich zu sein. Es wird nichts verändern.
Na gut, das ist aber ja der Mensch. Ne? Man versucht ja doch irgendwie ein paar Höflichkeitsdinge noch, wenn ich von jemandem etwas möchte. Und weil Sie jetzt auch ein paar Mal ChatGPT gesagt haben, ich glaube tatsächlich, dass das in der Breite der Bevölkerung mehr oder weniger angekommen ist. Jeder hat schon mal gespielt und hat was versucht. Da gibt es ja dieses neue Berufsbild des sogenannten Prompters, der irgendwie derjenige ist, der auch den richtigen Such und die richtige Frage stellt, weil ich glaube, das Garbage in, Garbage out, nicht wahr?
Ja, aber gleichzeitig muss ich sagen, wie ich das gehört habe. Also vor etwas mehr als 2 Jahren ist ChatGPT rausgekommen und 2-3 Monate später gab es so lustige Menschen, die gesagt haben, das neue Berufsbild des Prompt Engineers, da habe ich mir den Bauch gehalten vor Lachen, weil ich sage, ich habe eine neue Technologie, die im Wesentlichen noch experimentell ist, die auch noch nicht ausgereift ist, und dann traut sich jemand zu behaupten, dass das ein zukünftiges Berufsbild ist, wohl wissend um die Tatsache, dass es auch mehrere Jahre dauert, bis sich ein Berufsbild etabliert. Und ich halte das für kompletten Unsinn.
Okay.
Natürlich, aktuell ist es so, je besser man einen Prompt schreibt, umso besser werden die Ergebnisse. Und es gibt tatsächlich, ich würde nicht sagen Regeln, aber Best Practices, was man machen soll, damit man möglichst zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Dazu muss man aber, glaube ich, jetzt nicht viel studieren. Ja, doch ein bisschen Internetrecherche oder ein paar YouTube-Videos reichen dafür auch. Und die Technologie ist ja im Fluss. Ja, und es entwickelt sich täglich weiter und alle paar Monate kommt es zu einer mehr oder weniger radikalen Innovation. Also ich glaube, dass die Systeme in einer relativ absehbaren Zeit einigermaßen unabhängig davon sein werden, ob jemand das Prompt so oder so formuliert.
War jetzt auch mein erster Impuls, um ehrlich zu sein, weil im Grunde lernt man ja auch selbst. Und man hat ja auch schon wahnsinnig viel Erfahrung bei Google gesammelt beispielsweise. Das ist jetzt kein ganz neues. Wenn ich Google Search mache, gebe ich natürlich auch möglichst genau an, was ich denn eigentlich raushaben möchte. Jetzt lasse ich abschließend noch eine Frage stellen, die mir ganz persönlich auch sehr wichtig ist. Künstliche Intelligenz, ich glaube, Sie haben es super und so ein bisschen den Praxis ein bisschen näher gebracht, dass wir ein bisschen mehr damit anfangen können. Eine Frage, die sich mir aufdrängt, ist im Finanzbereich, in dem wir uns befinden. In welchem Segment ist Ihrer Meinung nach der Einsatz von künstlicher Intelligenz jetzt als abstrakter Begriff sinnvoll und in welchem nicht?
Habe ich 2 Antworten darauf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Also einerseits, ich habe vorhin gerade mit einem Kollegen von Kepler Fonds einen Vortrag genau zu diesem Thema gehalten. Wir sind der Meinung, dass KI als Assistenzsystem sehr sinnvoll ist als Entscheidungsgrundlage in Fondsmanagement, wobei wir uns nicht darauf konzentrieren, immer die besten Titel zu finden, die den höchsten Gewinn versprechen, sondern wir setzen das ein, oder meine Kollegen bei Kepler Fonds setzen das ein, um möglichst die risikoreichsten Titel zu identifizieren und ein möglichst stabiles, möglichst verlässliches Signal dafür zu bekommen. Das wird als Assistenzsystem eingesetzt und der menschliche Experte, die menschliche Expertin, gleicht das dann auch mit dem eigenen Erfahrungsschatz ab, um daraus Entscheidungen abzuleiten und Risikomanagement zu betreiben.
Und das halten Sie auch für wichtig?
Das halte ich für richtig. Die KI als Fondsmanager, die macht, dass ich ein System habe, das automatisch immer alles richtig macht und automatisch Trades eingeht und mich ohne mein Zutun reich macht, das wäre eine vollkommen überzogene Erwartung. Und da gibt es auch genügend Beispiele von solchen KI-gesteuerten Fonds, die letztendlich nicht performen, hat mein Kollege alles recherchiert und aufgearbeitet. Und es gibt auch prinzipielle Gründe, die dagegen sprechen, dass man mit KI generell reich werden kann. Das sage ich auch meinen Studierenden immer. Falls das der Grund ist, warum ihr zu mir kommt, dann bitte überlegt euch ein sinnvolleres Szenario. Es gibt nämlich sehr viele Gründe, die dagegen sprechen. Einerseits diese Overfitting-Gefahr, das ist sehr oft von individuellen, sehr wenigen einschneidenden Ereignissen geprägt ist. Das ist eine Sache. Dann die andere Sache, dass sich die Marktbewegungen, die Marktdynamiken laufend verändern. Das heißt, wir sprechen von instationären Zeitserien. Das heißt, die Gesetzmäßigkeiten, die ich in der Vergangenheit gesehen habe und in meine Systeme reintrainiert habe, können vielleicht in einem Monat schon wieder an Gültigkeit verlieren. Und der dritte Effekt ist dieses sogenannte Alpha Decay. Wenn einer das gut macht und alle anderen machen es nach, ja, dann teilen sich die Gewinne wieder auf alle auf. Und das heißt, man müsste eigentlich immer die Nase vorne haben in diesem Haifischbecken und das ist fast nicht möglich.
Ja. Ja.
Also wie gesagt, als Assistenzsystem im Risikomanagement setzen wir das sehr erfolgreich ein, während diese automatischen Trading-Systeme eher hinter den Erwartungen bleiben. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist, was natürlich auch sehr hilfreich ist, man hat sehr viele Nachrichten und sehr viele Kanäle. Man hat soziale Medien, man hat Blogs, man hat sehr viele Informationsquellen. Ich bin selber kein Fondsmanager, aber eine Person, die täglich mit dieser Domäne konfrontiert ist, hat einen sehr großen Information Overflow sozusagen. Und da helfen natürlich diese ganz klassischen Sprachmodelle, wenn man die daraufhin anpasst, dass sie die Nachrichten sinnvoll zusammenfassen, ohne da selber irgendwas hineinzudichten, dann kann das natürlich schon eine sehr hilfreiche Geschichte sein, dass man das wesentliche Marktsentiment oder bevorstehende Ereignisse richtig analysieren kann und diesen Information Overflow sozusagen auf ein vernünftiges Maß, dass ein Mensch, der Entscheidungen treffen muss, auch bewältigen kann. Das halte ich auch für eine durchaus sinnvolle Möglichkeit, die sich in der Finanzwelt durch künstliche Intelligenz ergeben könnte.
Glaube ich, geht jeder mit, wenn man darüber spricht, das ist ein Werkzeug, das ist ein Hilfsmittel, es ist eine Unterstützung, die insbesondere bei dem, Sie nennen das Information Overload oder Overflow, natürlich super hilfreich ist. Letzte Frage von mir, wie legen Sie selbst Ihr Geld an? Anders gefragt, sind Sie eher Aktieninvestor, sind Sie eher Sicherheitsinvestor, sind Sie eher jemand, der breit gestreut investiert? Wollen Sie uns dabei teilhaben lassen, wie Sie es grundsätzlich angehen?
Jetzt, ich formuliere es so, Sie unterstellen mir, dass ich mehr Geld habe, als ich ausgebe.
Nur, aber wir sind uns einig, dass jeder Kleinstbetrag schon mehr zu weit
erhält. Nur weil ich Professor bin und keine 25 mehr, ist das nicht so. Nein, also aufgrund der persönlichen Situation einer Trennung und dem Ankauf einer Eigentumswohnung verfüge ich über keine signifikanten Geldmittel. Wo ich mir diese Frage ernsthaft stellen muss.
Okay, mein Mitleid hält sich jetzt in Grenzen, aber meine Begründung ist...
Ist auch gar nicht notwendig.
Mir geht's gut. Das freut mich extrem zu hören. Und Sie haben ja investiert in eine Wohnung wahrscheinlich. Und das ist ja schon eine Investition, wo wahrscheinlich in Deutschland und Österreich extrem viele Menschen sagen, hey, das ist sinnvoll, das zu tun. Das finde ich übrigens auch sinnvoll, als Teil eines Vermögens auch eine Immobilie zu besitzen. Und dann verraten Sie mir bei unserem nächsten Podcast, was Sie mit Ihren monatlichen Sparraten machen. Da freue ich mich dann ganz besonders drauf. Danke Ihnen für das tolle Gespräch und dass Sie uns allen die künstliche Intelligenz ein bisschen näher gebracht haben. Vor allen Dingen auch mal in die Praxis übertragen und übersetzt. Vielen Dank dafür und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne, Herr Narek. Es war mir auch eine Freude.
Dankeschön.
Eine Produktion von Faux Professionnel.